Herzlich willkommen zu Krisendex, der Podcast rund um organisationale Resilienz, Informationssicherheit und Krisenmanagement. Von und mit Rico Kerster.
Herzlich willkommen zurück zu Krisenhex. In der heutigen Folge möchte ich mich abermals und erneut mit dem Thema Krisenkommunikation beschäftigen, aber eine andere Perspektive beleuchten als jene, die wir bislang im Podcast hatten. Ich bin in den vergangenen Wochen über einen Artikel in der Wirtschaftswoche gestolpert, wo es um ein Unternehmen geht, ein Hidden Champion. Ich hatte vorher noch nie von denen gehört. Die Firma heißt Optibelt und ist ein führender Anbieter für Antriebsriemen, also Keilriemen, Zahnriemen. Und die Firma hat einen Cyberangriff gehabt und offensichtlich hat ein Journalist bei denen angefragt, was denn so los sei. Ich vermute, er hat schon irgendwie für generell Cyberangriffe recherchiert. Der Artikel leitet nur mit diesem Angriff ein und die Verantwortliche von Optibelt hat dann, sagen wir mal, relativ rudimentär Antworten gegeben, die dafür halt alle verwendet wurden in dem Artikel, plus etliche Spekulationen und Zusätze. Und zum einen zeigt es natürlich eindrücklich, dass sich Unternehmen mit Krisenkommunikation beschäftigen müssen. Zum anderen baut es aber auch eine Brücke zu der Frage, wie man denn Krisenkommunikation in das Thema Krisenmanagement integriert. Und mein heutiger Gast ist Experte für die Integration beider Systeme, weil er sich in beiden Welten auskennt. Und ich werde mit ihm besprechen, was man denn tun kann, um Krisenkommunikation zu integrieren und vor allem das von ihm entwickelte Konzept der strategischen Kommunikationsresilienz diskutieren. Mein heutiger Gast ist Christian Hirsch. Er ist studierter Kulturwissenschaftler, hat dann volontiert bei der IHK, war Pressesprecher der Stadt Frankfurt-Oder, Pressesprecher eines Rüstungsunternehmens, ist dann in die Politik gewechselt, hat politische Kommunikation gemacht, war aber auch Fraktionsgeschäftsführer in unterschiedlichen Fraktionen und ist dann zurückgewechselt in die Wirtschaft, hat verschiedene Management- und Leadership-Positionen gehabt, die von HR über das Scale-up von verschiedenen Startups reichten. Und heute ist er Berater für Krisenkommunikation. Christian, herzlich willkommen.
Schön hier zu sein, Rico. Danke, dass du mich eingeladen hast.
Na gut, der Weg vom Schreibtisch hierher war ja jetzt nicht ganz so weit. Insofern.
Trotzdem ist es ein interessantes Projekt, was du hier seit Januar oder Februar machst. Und ja, dass ich jetzt auch mal da sein darf, also freut mich.
Genau. Wir haben ja schon verschiedentlich über das Thema Krisenkommunikation, Krisenmanagement gesprochen. Und du hast ja so ein bisschen die These geprägt, dass man die beiden Dinge eigentlich ein bisschen stärker integrieren muss. Ich habe ja schon mit Thomas Herschemann über Krisenkommunikation gesprochen, mit Sophia Klever. Du hast jetzt nochmal eine ganz neue Perspektive. Warum glaubst du denn, muss man diese Themen mehr verzahnen?
Also ich fange vielleicht einfach mal an, was meine Beobachtung ist, so durch meinen langen Weg, durch Institutionen und auch Unternehmen. Ich sehe im Bereich Krise so zwei Populationen. Das eine ist die Population der Krisenmanager. Die kommen sehr oft ehemals aus militärischen Bereichen, aus dieser Blaulichtszene, teilweise Nachrichtendienste. Mittlerweile gibt es einige, die dann auch schon an Fachhochschulen das Thema Sicherheitsmanagement oder Krisenmanagement studiert haben. Das ist so eine ganz eigene Population, so eine ganz eigene Szene, die sich um das Krisenmanagement kümmern. Teilweise hochprofessionell bringen sie natürlich aus diesen unterschiedlichen Vorverwendungen viel Wissen mit. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Kommunikatoren, die Krisenkommunikatoren. Das ist auch eine ganz eigene Szene. Die großen Unternehmen haben mittlerweile eigene Krisenkommunikatoren. Also gerade Unternehmen, ich habe vor 15 Jahren mal für einen Konzern gearbeitet, da gab es noch keinen dieser Konzern hat jetzt vor 2 Jahren einen Krisenkommunikator eingestellt. Also bei den großen Unternehmen gibt es Krisenkommunikatoren, es gibt Agenturen, die sich damit beschäftigen. Es gibt auch kleine Agenturen, Einzelkrisenkommunikationsmanager, die sich mit beschäftigen. Aber was ich feststelle, ist, dass bei der breiten Masse des Mittelstandes und so ganz normalen Organisationen das Thema Krisenmanagement noch nicht so verbreitet ist. Da gibt es sehr oft gute Kommunikatoren, auf den Journalismus kommt oder BWL studiert haben, die dann Marketing und PR zusammen machen, die eine perfekte, sehr, sehr schöne, ich nenne es immer Schönwetterkommunikation, Produkt- oder Projektkommunikation machen, die aber wenig Erfahrung haben von Krisenkommunikation. Und vor allen Dingen haben sie meistens sehr wenig Ahnung von Krisenmanagement, was ja auch wirklich ein eigenes Handwerk ist. Deshalb spreche ich von diesen beiden Populationen. Und was mir wichtig ist, die Krisenmanager haben oft wenig Erfahrung und Wissen, wie überhaupt heute Kommunikation funktioniert. Und die Krisenkommunikatoren oder die Kommunikatoren, wie ich es gerade gesagt habe, in den mittelständischen Unternehmen, haben auch kein Gespür, kein Wissen dafür, wie Krisenmanagement funktioniert. Und ich denke, in einer Krise ist es ganz wichtig, dass gerade diese beiden besonders gut zusammenspielen und zusammenarbeiten. Und wir befinden uns heute halt in einer besonderen Situation seit einigen Jahren oder vielleicht schon Jahrzehnten in der sogenannten Polykrise. Und es wird immer wichtiger, dass das Zusammenspiel gerade in der Polykrise gut funktioniert.
Bevor wir jetzt dann gleich sozusagen die einzelnen Themen aufdröseln, ich habe ja im Studium auch die eine oder andere Stabsübung gemacht. Das S5 wollte eigentlich immer keiner sein. Die einzige Aufgabe war dann, dass man eine Pressemitteilung schreiben muss. Insofern stimme ich dir dazu. Wir haben das nicht gelernt, wie man Krisenkommunikation macht. Und vielleicht können wir da nochmal ganz kurz bleiben, weil so mein Eindruck ist auch immer, dass dann schnell gesagt wird, naja, die Presse interessiert sich nicht für uns. Was ist denn Krisenkommunikation? Ist das denn wirklich nur Kommunikation mit der Presse oder ist das mehr?
In meinen Augen ist es mehr. Nehmen wir mal ein ganz normales mittelständisches Unternehmen. Das hat heute extrem viele Stakeholder, mit denen man kommunizieren muss. Schon in einer ganz normalen Alltag kommuniziert das Unternehmen ja nicht nur mit der Presse, sondern auch mit der Öffentlichkeit, also mit Anteilseignern, wie das heute so schön heißt, oder Stakeholdern direkt, also Nachbarn des Unternehmens oder die in der Stadt leben. Dann sind es natürlich die Kunden, mit denen ein Unternehmen kommuniziert, dann sind es natürlich alle anderen Partner, Zulieferer. Dann ist es teilweise auch die Politik. Also ein Unternehmen hat heute die vielfältigsten Kommunikationsbeziehungen. Für einen Teil ist die Pressestelle oder die Kommunikationsabteilung in der Tat zuständig. Meistens so ganz klassisch für die Medien, Öffentlichkeitsarbeit, vielleicht auch noch die politische Kommunikation. Aber ein Unternehmen, wenn Sie mit den Kunden kommuniziert, sind ganz andere Abteilungen zuständig. Oder wenn Sie dann mit den Zulieferern, ist auch wiederum eine ganz andere Abteilung zuständig. Und wenn wir heute Krisenkommunikation uns anschauen, müssen wir alle Kommunikationswege anschauen. Das ist auch so ein bisschen meine Theorie oder mein Ansatz, dass wir Krisenkommunikation neu denken müssen. Auch die Abteilungen, die sonst eher nicht für Kommunikation zuständig sind, aber trotzdem mit Stakeholdern kommunizieren, müssen für Krisenkommunikation sensibilisiert werden. Also heißt zum Beispiel, wenn wir eine Krise haben, wir haben zum Beispiel eine Übung, die wir fahren, da ist dann ein Feuer in einem Unternehmen oder ein Bombenfund und dieses Unternehmen hat unheimlich viele Zulieferer, da kommen mehrere hundert Lkw pro Tag zum Unternehmen. Die sind dann auch einmal da und jetzt heißt es ja, Krisenkommunikation, macht die Pressestelle. Das heißt, die müssen dann auf einmal mit jemandem kommunizieren, mit dem sie sonst nicht kommunizieren, weil es das vielleicht die Logistikabteilung ist. Das heißt, hier müssen wir ganz neu denken, wie denn wir denn alle einbinden können, in einer Krise mit den Anteilseignern, mit den Stakeholdern zu kommunizieren.
Ich würde nochmal bei den Spezialitäten bleiben, weil ich schon wahrnehme, dass wir da so ein bisschen sensibilisieren müssen. Wir haben ja auch mal einen gemeinsamen Termin, wo du so ein bisschen Schelte bekommen hast für dein doch extremes Bild, dass der Hubschrauber darüber fliegt. Wir haben jetzt gerade schon über die unterschiedlichen Stakeholder gesprochen, aber meine Wahrnehmung ist eben auch in den Krisenmanagement-Trainings, da ist dann jemand dabei, der im Mittelstand vielleicht Marketing macht, auch mal die eine oder andere Lokalpresse, weil man für den Fußballverein gespendet hat oder was auch immer, sozusagen sich am Stadtfest engagiert oder den Stadtlauf mitgemacht hat. Was macht denn jetzt das Thema Krisenkommunikation einfach vom Ansatz her vielleicht unterschiedlich zu dieser, wie du hast es so schön gesagt, Schönwetterkommunikation?
Also eine normale Kommunikationsabteilung, nennen wir es mal eine Pressestelle. Pressestelle ist eines mittelständischen Unternehmens. Die haben normal vielleicht mit der örtlichen Presse zu tun, gerade wie du sagtest, da wird mal ein Check übergeben oder da ist vielleicht mal irgendwie ein Ausbau oder dergleichen. Das heißt, sie haben mit ihren schon, die meisten Presseleute haben mit den Journalisten ein gutes Verhältnis. Oder sie haben halt dann mit der Fachpresse zu tun. Ich weiß nicht, ein Unternehmen, Arzneimittelunternehmen sicherlich mit der Pharmapresse. Wenn jetzt aber etwas passiert, ich nenne es immer einen Stakeholder-Wandel, dann sind auf einmal ganz andere Journalisten, haben ein Interesse an dem Unternehmen. Na klar, wenn irgendwie ein Vorfall ist, Feuer oder irgendein anderer Skandal, also das, was wir Krise nehmen, das heißt, es geht wirklich um die Existenz eines Unternehmens, dann ist natürlich auch der Lokaljournalist da, dann hat natürlich auch der Fachjournalist Interesse, aber dann sind natürlich auch ganz andere Medien auf einmal da. Ich sage immer, dann schwebt, kann es sehr schnell sein, dass der RTL-Hubschrauber über dem Gelände schwebt, um was zu kriegen, weil das interessiert dann auch das Publikum was und Journalisten, die sonst nicht mit dem Unternehmen zu tun haben. Und das ist halt anders. Da haben wir auf einmal mit ganz anderen Journalisten zu tun. Da sind wir in einem ganz anderen Arbeitsmodus als diese normale Schönwetterkommunikation am Tag. Und das ist halt das Herausfordernde, dass wir hier in einer komplett anderen Situation sind. Krise bedeutet in der Kommunikation immer ein anderer Modus.
Bevor jetzt dann sich wieder einer stößt an dem Bild und die Frage stellt, ob RTL überhaupt Hubschrauber hat, das ist natürlich eher sozusagen ein Bild von dir, als dass es jetzt wirklich darum geht, dass der Hubschrauber fliegt.
Das ist symbolhaft, aber ich habe also in meiner doch mittlerweile langen Kommunikationslaufbahn gelernt, wenn es darum geht, Berichterstattung zu ermöglichen, dann sind gerade die großen Sendeanstalten können enorm einen Aufwand betreiben und haben auch enorm viel Geld. Also das weiß, glaube ich, jeder, der mal bei irgendeinem größeren Ereignis war und dann sieht, wie viele Rundfunkwagen oder Übertragungswagen, Sendewagen auf einmal um entweder stehen. Da steckt richtig Kavum dahinter, also richtig Organisationsmacht dahinter. Und ich denke, für RTL, Sat.1 oder wem auch immer, ist es kein Problem, wenn die Bilder haben wollen, dass die auch einen Hubschrauber hochschicken. Ist aber übertragen, das stimmt schon.
Was ich sozusagen für mich da jetzt merke, ist, es ist ja nicht nur so, dass sich die Stakeholder verschieben, weil andere Stakeholder relevant sind, sondern es ist ja vielleicht auch so, dass das gute Verhältnis, was ich mit der Lokalpresse aufgebaut habe, weil es immer noch ein Käffchen gab und ein nettes Schwätzchen nach der Checkübergabe, das hilft mir natürlich nichts, wenn die Wirtschaftswoche, das Handelsblatt oder die FAZ oder was weiß ich, die Bildzeitung bei mir vor dem Werktor steht oder eine E-Mail-Anfrage stellt, weil die haben ja im Grunde gar kein Verhältnis zu mir. Das ist ja absolut neutral. Ist das ein Problem an der Stelle oder?
Also grundsätzlich ist es so, auch mit den Journalisten, mit denen man ein gutes Verhältnis pflegt, es ist immer ein Arbeitsverhältnis. Journalisten haben einen Auftrag und sie haben sozusagen auch einen inneren Impetus. Sie wollen berichten und für sie steht erstmal die Story im Vordergrund. Auch Journalisten, mit denen man sehr lange zusammenarbeitet und ein vertrauensvolles Verhältnis hat, wechseln sehr oft dann den Modus, wenn es zu einer Krise kommt und wenn es irgendwelche negativen Schlagzeilen gibt. Das ist aber ihr Job. Und das muss ich als Pressemann auch wissen. Ich darf mich nicht einlullen lassen, ja, mit dem arbeite ich ja schon so lange zusammen und der wird schon nichts Schlechtes oder nichts Böses schreiben. Nein, das ist gar nicht sein Job. Es ist sein Job aus seiner Sicht her, auch wenn irgendwas Negatives oder eine Krise passiert, darüber zu berichten. Und mit den anderen, mit die man jetzt nicht kennt, sie müssen davon ausgehen oder man muss davon ausgehen, dass dann Journalisten wirklich da sind, die mit dem Unternehmen keinerlei Beziehung haben oder mit der Organisation. Da heißt es aber, dass man dann wissen muss als Pressemann, als Krisenkommunikator, wie arbeitet die Presse? Und das sozusagen zu antizipieren, was wollen sie, wie arbeiten sie? Das ist dann wirklich wieder Handwerk auf der ganz taktischen Ebene. Das hat ja erstmal mit Strategie nichts zu tun. Ich muss wissen, wie ich mit Journalisten arbeite. Und das ist der Job, das ist das Handwerk eines Pressemannes. Das sollte er gelernt haben. Aber das erwarte ich von jedem Pressemann. Das hat jetzt erstmal noch nichts mit strategischer Kommunikationsresilienz zu tun. Das ist Handwerk.
Vielleicht noch einen ganz kurzen Exkurs, weil es jetzt nicht vorkam. Es ist ja doch sehr tradiert, das Bild von, was wir jetzt gemalt haben. Was ändert sich denn mit Social Media, X, LinkedIn und Co.? Hat das nochmal eine zusätzliche Perspektive oder ist das eigentlich im Grunde nur eine Vielfalt von dem, was du da im Spiel hast?
Also ich nenne es immer, dass wir heute in so einer Kommunikationsexplosion leben. Neben die normalen Medien, die du ja auch vorhin erwähnt hast, ob es jetzt RTL ist oder das Handelsblatt oder die FAZ, das sind halt die klassischen Medien, die gibt es ja auch noch. Die gibt es ja immer auch noch. Die sollte man auch, also diese ganz klassischen Medien, nicht außer Acht lassen. Gerade wenn es die Leitmedien sind, die haben noch eine große Funktion auch in unserem gesellschaftlichen System. Daneben ist natürlich dann das ganze Social Media getreten von, ich sage jetzt, traditionellen Medien, die Social Media betreiben, bis ganz neue Medien. Wir haben auch einen Wechsel im Journalismus, oft weg von einem objektiven berichtenden Journalismus, eher zu einem subjektiven Journalismus oder so anwaltlicher Journalismus, der sich dann sehr oft auch auf die Seite nicht der Wirtschaft stellt. Also auch da haben wir einen Wandel, das ist gerade sehr viel im Schwung. Und dann haben wir natürlich der Social Media von Menschen, die man früher klassischerweise nicht als Journalisten bezeichnet hat. Also heute kann ja mit einem Computer oder schon mit einem Mobiltelefon jeder seinen eigenen Blog, seinen eigenen Podcast betreiben. Das kommt natürlich auch dahin zu. Also die Möglichkeiten oder die Wahrscheinlichkeiten, dass über ein Unternehmen berichtet wird, ist immer größer. Und auch der Konkurrenzkampf ist natürlich größer, weil natürlich mehr Medien versuchen, die Aufmerksamkeit des Publikums zu erreichen. Das heißt, es gibt da immer mehr Journalisten oder auch Nicht-Journalisten, die versuchen dann eine Krise auszunutzen, um daraus dann Berichterstattung oder auch ökonomisches Kapital zu schlagen, indem sie natürlich berichten. Also das heißt, diese Medienexplosion hat uns alle getroffen und wird ja immer, weitet sich auch immer noch weiter aus. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass ich heute auch von dieser Polykrise rede, denn Krisen nehmen zu. Und dazu gehört auch, dass über mehr Krisen berichtet wird. Also jede Krise hat heute einen sogenannten medialen oder vielleicht sogar auch einen politischen Zwilling. Das ist das, was heute ganz wichtig wird und warum ich sage, warum man auch Krisenkommunikation heute neu denken muss.
Dann machen wir vielleicht den Sack bei der Krisenkommunikation erstmal zu. Ich würde am Ende gerne noch zu so ein paar ganz konkreten Tipps kommen, aber was ist denn dann die Polykrise? Was verstehst du unter Polykrise?
Also Polykrise, vom griechischen Poly viel und Krise ist natürlich Krise, auch Stapelkrise oder Multikrise genannt. Ich nenne es sie auch so ein krisenhaftes Grundrauschen. Das sind so mehrere Faktoren. Zum einen hat die Zahl der Krisen heute zugenommen. Das heißt, wir haben heute mehr Krisen. Wir haben heute auch mehr Unternehmenskrisen. Das ist das Erste. Alleine einen quantitativen Anstieg. Das Zweite ist, wir haben mehr Krisenursachen. Das heißt, selbst für ein mittelständisches Unternehmen, das früher vielleicht relativ solide alleine agierte, das ist heute in internationale Kontexte eingebunden. Ich nehme immer nur das Beispiel. Ich glaube, das ist so in der Szene, dass das hervorragendste Beispiel gerade im Suezkanal der Tanker, der sich da quergestellt hat. Das war ja nicht der Tanker alleine, der sich da quergestellt hat. Dadurch ist ja die gesamte Supply Chains von ganz, ganz vielen, auch mittelständischen, auch kleinen Unternehmen durcheinander geraten. So, das heißt, ein Tanker, der sich im Suezkanal querstellt, verursacht eine Supply Chain Krise irgendwie in einem kleinen Ort in Deutschland. So, das ist halt diese Interkonnektivität der Welt oder diese Globalisierung, die man heute spricht. Das heißt, dadurch haben die Krisen haben zugenommen. Dann kommt dazu, dass eine Krise oft eine andere nach sich zieht. Das heißt, aus so einer Supply Chain Krise kann ganz schnell auch eine Krise werden, eine HR Krise. Das heißt, wenn das Unternehmen jetzt auf einmal Leute entlassen muss, das ist natürlich auch immer schwierig. Dann, wie ich schon sagte, hat heute jede Krise so einen medialen Zwilling. Das heißt, eine normale Krise, die vielleicht früher, als es noch nicht so viele Journalisten, als Social Media gar keinen interessiert hat, steht heute auf einmal im Fokus. Und blitzschnell ist dann zum Beispiel auch aus einer Ransomware-Angriff-Krise, ist dann auf einer medialen Krise geworden. Weil wenn dann die IT nicht mehr funktioniert, von einem Unternehmen stehen natürlich dann gleich die Kunden, oh, was ist da passiert? Sind unsere Sachen sicher? Da kommen Anfragen. Also wir haben heute immer auch einen medialen Zwilling und sehr oft auch einen politischen Zwilling, muss man sagen. Denn auch die Politik ist ja ja, hat sich ja auch, sagen wir mal, ausgeweitet in Sachen Kommunikation. Wenn irgendwo eine Krise ist, jetzt gerade wieder hier oder könnte ein Oderhochwasser kommen, haben wir wieder die Gummistiefelpolitik. Oder auf der anderen Seite, wenn ein Unternehmen, das sowieso schon in einem Bereich aktiv ist, was politisch ein bisschen problematisch ist und dann eine Krise kommt, dann haben wir natürlich klar, ja, haben wir ja schon immer gewusst und jetzt setzen wir uns dafür ein, dass das Unternehmen geschlossen wird oder das sind ja, die waren ja sowieso immer die Dreck ausgestoßen haben. Also das kommt heute ganz schnell. Das ist das, was ich mit Polykrise meine. Ich sage auch immer, es ist so ein krisenhaftes Grundrauschen. Eine Krise geht dann auch schnell in die andere über und das hat sich heute halt vervielfacht. Das war früher noch nicht so. Und auch das ist ein Grund, dass wir heute Krisen einfach ganz anders denken müssen. Immer vor diesem krisenhaften Grundrauschen der Gesellschaft.
Das Beispiel, was du genannt hast, diese Evergreen, das war ja auch noch so, dass das, glaube ich, nahtlos von Corona überging. Also man hatte sozusagen erst Supply Chain Unterbrechung durch Corona und dann nahtlos im Anschluss das Schiff. Insofern das Thema Stapelkrise macht dann natürlich auch nochmal einen ganz anderen, bekommt dann noch eine ganz andere Bedeutung.
Und auch wenn ich das sage, Corona ist ja jetzt auch noch nicht durch, zwar vielleicht die Pandemie, aber wir sehen ja jetzt noch die großen Nachwirkungen, die politischen Nachwirkungen. Es wird ja jetzt noch drüber diskutiert. Das heißt, wir haben heute auch ganz andere Krisenverläufe, nicht mehr mit einem Anfang und einem Ende. Klar, ich sag mal sowas wie das Schiff, wenn sich das querstellt, das ist ein Anfang. Aber bei Corona wussten wir ja gar nicht, wo ist der Anfang und wo ist das Ende. Auch die Qualität der Krisen hat sich heute verändert. Früher sprachen Experten immer von diesen Bodycount-Krisen, das heißt, wenn einem Unternehmen irgendwie es Tote oder Verletzte gab, das war eine Krise. Das haben wir heute völlig ausgeweitet. Mediale Krisen oder Computersystem, wenn die gehackt werden, das führt ja heute alles zu großen Krisen, ohne dass ein Tropfen Blut fließt.
Ja, das kann natürlich dazu führen, weil ein Krankenhaus gehackt ist, aber das, was du da beschrieben hast, ist ja von Boeing so ein holländischen oder niederländischen Forscher mal und seinen Kollegen als Creeping Crisis beschrieben worden, also so eine schleichende Krise, die dann auch immer wieder bestimmte Ausschläge hat. Und bei Corona, das vielleicht jetzt noch der Vollständigkeit halber, fiel mir gerade ein, es ist natürlich auch so, dass die Steuerberater heute noch nicht damit durch sind, weil die noch die Endabrechnung machen und viele Unternehmen einfach auch noch nicht durch sind, weil sie jetzt dann irgendwelche Rückzahlungen machen müssen von einem Cashflow, den sie vor 3 Jahren nicht hatten. Insofern ist das natürlich so, dass sich die Zeiträume dann in so einem Fall auch ausdehnen, wenngleich wir natürlich die klassischen Krisen vielleicht auch noch haben. Jetzt hast du ja auch so ein bisschen den Begriff Kommunikation oder strategische Kommunikationsresilienz im Kontext der Polykrise geprägt, erfunden, weiß gar nicht. Was meinst du denn damit?
Also zum einen muss man unterscheiden zwischen strategisch und taktisch und zum anderen dann Kommunikationsresilienz. Also meine Beobachtung ist, dass heute vor allen Dingen so in mittelständischen Unternehmen Krisenkommunikation taktisch gedacht wird. Das heißt, dann kriegen die oder machen die Kommunikationsleute in den Unternehmen, von denen ich vorhin schon so sprach, die oft top ausgebildet sind für diese schönen Wetterkommunikation, die vielleicht auch mal, wenn sie an der Fachhochschule waren, irgendwie ein Seminar oder ein halbes gemacht haben über Krisenkommunikation oder irgendwo mal von den vielen Anbietern, die es gibt, auch ein Krisenkommunikationsseminar oder vielleicht auch mal eine Übung gemacht haben. Das heißt, sie sind schon ein wenig sensibilisiert dafür, aber im Alltag des Unternehmens geht das also völlig unter. Vielleicht haben Sie auch einen Dienstleister, der Ihnen ein Krisenkommunikationshandbuch geschrieben hat, das dann schön in der Ecke steht und man weiß, oh, wenn eine Krise ist, kann ich da mal reingucken. Das nenne ich alles so taktische Maßnahmen. Da haben viele halt auch so diese klassischen Sachen schon gemacht. Sie haben halt eine Dark Side im Internet, wenn nichts was funktioniert. Da gibt es halt sehr, sehr viele Berater, die das den Unternehmen verkaufen. Das sind aber alles taktische Maßnahmen. Worum es mir aber geht, ist, dass man das auch strategisch denken muss. Heute ist, glaube ich, ganz normal auch im mittelständischen Unternehmen, dass man ein BCM macht, ein Business Continuity Management oder dass man auch eine Risikoanalyse macht. Da sind aber meistens die Kommunikatoren, also es gibt Ausnahmen, aber ich glaube, bei der Masse der Unternehmen sind die Kommunikatoren da gar nicht beteiligt. Dann wird ein BCM gemacht, dann wird darüber geredet, was passiert, wenn Liegenschaften ausfallen, wenn die Supply Chain ausfällt oder dergleichen. Aber ich glaube, in den wenigsten BCMs wird mal darüber nachgedacht, was denn passiert, wenn auf einmal die Kommunikation schief geht. Und ich meine jetzt so Kommunikation schief geht, dass es zu einer großen Reputations- oder Imagekrise führt. Ich glaube, das wird meistens nicht als großes Risiko gesehen. So, das wäre dann aber schon beispielsweise auf der strategischen Ebene, dass man auch mal schaut, aus dem Unternehmen raus, was kann passieren kommunikativ, dass es zu einer Krise kommt, die so groß ist, dass es einen Schaden verursacht, dass nicht nur die Prozesse nicht mehr funktionieren, sondern dass das ganze Unternehmen vor auch dem Verlust der moralischen oder politischen Betriebserlaubnis, der Social License to Operate, steht. Das heißt, da müssen wir einfach viel, viel strategischer denken und auch in den gesamten Unternehmensstrategien, die sich damit beschäftigen, welche Herausforderungen auf ein Unternehmen zu sehen, müssen wir einfach Kommunikation mehr denken. Das meine ich mit, dass wir auf der strategischen Ebene denken. Das heißt, die Kommunikatoren, das wäre jetzt ganz praktisch, sollten einfach auch in Unternehmensstrategie und in das Denken von Krisen viel mehr eingebunden werden. Das heißt aber auch, sie müssten dadurch besser ausgebildet werden. Das heißt, sie müssen mehr im Krisenmodus denken. Das wiederum heißt, um nur mal ein Beispiel zu nennen, dass Krisenkommunikatoren oder Kommunikatoren im Unternehmen auch eine bessere Vorausschaukompetenz haben. Das heißt, wenn ich jetzt mit sehr vielen, und das mache ich ja ständig mit Kommunikatoren, spreche und ich sage, ja, was denkt ihr euch denn für so Krisen? Ja, nee, wissen wir ja eigentlich nur, das könnte passieren, das könnte passieren. Da merke ich, sie haben gar nicht sozusagen jetzt diese Vorausschaukompetenz, nicht im Sinne, dass sie in eine Glaskugel schauen, aber sich einfach mal Szenarien auszudenken, was passieren könnte. Und das ist sehr, sehr wichtig und nicht nur sozusagen, ja, wenn der Journalist das und das schreibt, sondern einfach auf einer höheren Ebene Kommunikation als wirklichen Faktor zu sehen. Das ist für mich, Strategie. Um es kurz zu machen, wir müssen Kommunikation mehr auf der strategischen Ebene sehen oder Krisenkommunikation mehr auf der strategischen Ebene sehen. Und dann gibt es halt noch den Begriff Resilienz. Den Begriff benutze ich jetzt seit einigen Monaten. Hat auch was damit zu tun, dass ich natürlich jetzt in einen Kreis hier reingeworfen bin, zu dem du gehörst, zu dem André Röhlke hören, die auch Krisenmanagement immer von oder sehr von einer Resilienzseite aus sehen. Und Resilienz ist für mich, also ich finde diesen Ansatz sehr gut, zum einen sich da Gedanken darüber zu machen, wie kann ich bei einem Unternehmen oder Organisation die Widerstandsfähigkeit präventiv erhöhen? Wie kann ich die Bewältigungsfähigkeit in der Krise, also das reaktive Krisenmanagement erhöhen? Und wie kann ich auch die Kooperationsfähigkeit erhöhen? Wenn ich alles drei erhöhe, erhöhe ich die sogenannte organisationale Resilienz eines Unternehmens. Und Kommunikationsresilienz ist für mich immer Teil der organisationalen Resilienz bezogen auf Kommunikation. Ich will jetzt vielleicht noch mal ein Beispiel machen mit dem Resilienz. Das ist das beste Deichbau. Ich erhöhe die Widerstandsfähigkeit einer Region, meinetwegen Norddeutschland, wo wir jetzt gerade ja auch ein Projekt machen, indem ich Deiche baue. Nämlich schöne, hohe Deiche baue, die gefestigt sind mit jahrhundertenalten Wissen, wie ich einen Deich baue. Dadurch erhöhe ich erstmal die Widerstandsfähigkeit, weil ich habe etwas, was einem Hochwasser Widerstand gibt. Doch kein Deich ist so gut gebaut, dass er nicht brechen könnte. Also muss ich mich auch um die Bewältigungsfähigkeit bei einem Deichbruch darum kümmern. Das heißt, ich muss Sandsäcke, ich muss planen, wo habe ich Sandsäcke eingelagert. Ich muss natürlich auch wissen, wer befüllt die Sandsäcke und wie mache ich das. Das heißt, wenn ich mir darüber Gedanken mache, bin ich in der Lage, dann in der Krise auch die Krise zu bewältigen. Das ist das Zweite. Und dann gibt es noch die Kooperationsfähigkeit, das ist halt ganz wichtig. Wir Krisenmanager kennen ja immer diesen Spruch, in der Krise Köpfe kennen. Das gilt natürlich auch, auch beim Deichbau. Gerade die Norddeutschen haben, die Friesen haben dann schön gesagt, den ich will dicken, dem muss wicken. Also der nicht Deich bauen will, der muss weichen. Das heißt, sie wissen genau, sie müssen Kooperation pflegen. Jeder musste früher beim Deichbau helfen. So, und das kann ich natürlich auch auf Kommunikation anwenden. Ich kann mich vorher darum kümmern, vor einer möglichen Krise oder im Normalzustand, dass ich schon gut die Kommunikation vorbereite und in meinem Unternehmen also auch eine Kommunikation pflege, die mir dann hilft, etwaige Krisen einfach abgleiten zu lassen. Ich kann aber auch Dinge vorbereiten oder muss Dinge vorbereiten, wenn es dann zu einer Krise kommt, dass ich gleich in der Lage bin, die Krise kommunikativ zu bewältigen. Und ganz besonders für Kommunikatoren ist wichtig, dass sie natürlich auch die Stakeholder im Unternehmen kümmern. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass also dieses Beispiel mit den LKWs, das heißt, die Krisenkommunikatoren oder die Kommunikatoren sollten natürlich auch mal Kontakt aufnehmen mit schon in Nicht-Krisenzeiten. Ja, wie ist das denn? Wenn da auf einmal, ich meine, 200 LKW davor stehen und die können jetzt nicht mehr hin, haben wir Ausgleichsfälle? Wie benachrichtigen wir die? Wer macht das? Wie erreichen wir die überhaupt? Also ich habe das jetzt schon bei mehreren Übungen wieder in den letzten Monaten erlebt, wenn es dann irgendwas mit Informationen, ja, das macht die Pressestelle, und dann heißt es auf einmal, ja, die müssen jetzt irgendwie mit Leuten kommunizieren, von denen sie gar keine Informationen haben, wo aber im Unternehmen Informationen sind. Also die Logistikabteilung oder die Versorgungsabteilung, die haben wahrscheinlich die Daten von allen ihren Zulieferern. Für die ist es viel einfacher, die zu kontakten, als das auf einmal auf die Pressestelle zu schieben. Und das müssen natürlich Kommunikatoren schon wissen, wer hat welche Informationen über Kommunikationszielgruppen und wer kann sie am besten bearbeiten. Das ist für mich so ganz typisch in der Krise Köpfe kennen. So, und wenn ich das alles mache, erhöhe ich die Resilienz eines Unternehmens, also die Kommunikationsresilienz und damit auch wiederum die organisationale Resilienz. Also was ich halt möchte, ist, dass die Kommunikatoren von dieser taktischen Ebene, ja, wir haben da schon mal eine Pressemitteilung vorbereitet, wir haben eine Darkside, einfach dazu kommen, sich vorher Gedanken zu machen, Szenarien zu entwickeln, was passiert und dann diese Szenarien vorzubereiten und dadurch die Resilienz zu erhöhen. Das ist sozusagen mein Petitum und da versuche ich dran zu arbeiten, dass wir da insgesamt die Kommunikationsszene auf ein anderes Niveau heben.
Da war jetzt ganz viel Spannendes dabei, den Gedanken, den Business Impact Analysen. Ich glaube übrigens nicht, dass so viele Unternehmen die haben. Wär schön, wenn mehr sie hätten, aber kann man natürlich schon auch mal überlegen, ab wann denn ein Vorfall zu einer kommunikativen Auswirkung führen kann. Das finde ich total naheliegend, dass wahrscheinlich ein Krankenhaus früher sich um Außenkommunikation kümmern muss als, weiß ich nicht, ein Schraubenhersteller. Der muss dann vielleicht auch andere Stakeholder vor allem adressieren. Ich glaube, da einfach auch zu wissen, wann man an einem Punkt ist, halte ich für naheliegend. Dann hast du den Satz in der Krise Köpfe kennen. Ich halte ihn ja mittlerweile für falsch. Eigentlich müsste man ja sagen, vor der Krise Köpfe kennen, weil in der Krise ist eigentlich zu spät. Also in der Krise vorher Köpfe gekannt zu haben, wäre dann vielleicht richtig. Also im Grunde geht es ja darum, das ist ja das, was du beschreibst, zu sagen, ich weiß es halt vorher. Und ein Punkt, vielleicht können wir da noch mal so ein bisschen drauf eingehen, der mir jetzt dann spontan auch kam, ist, es ist natürlich ja nicht nur so, dass ich meine Logistikabteilung fragen kann, wie ich die Leute erreiche. Was mir in den Übungen auch ganz oft auffällt, ist, dass eigentlich gar keiner so richtig weiß, wie er seine Mitarbeiter erreicht, wenn er sie nicht über die regulären Kommunikationswege erreicht. Also wenn das E-Mail-Programm nicht funktioniert oder abgeschaltet werden musste, dann ist ja immer ganz schnell große Aufregung, weil man im Grunde nicht weiß, wie man die Leute erreicht. Ist das auch Teil der Krisenkommunikation oder würdest du das woanders verorten?
Also erstmal ist für mich alle Kommunikation, die von einer Organisation oder von einem Unternehmen ausgeht, in der Krise Krisenkommunikation. Ich möchte das jetzt nicht, also so eitel bin ich nicht, dass ich sage, das können jetzt müssen jetzt alles die Kommunikatoren machen, sondern umgekehrt, wir müssen einfach in einer Organisation eine Sensibilität dafür entwickeln und auch das mache ich mit Resilienz, dass dann jeder dafür verantwortlich ist. Also genau das ist das Problem. Wenn jetzt auf einmal, ich sag mal, alle Kommunikation nicht mehr funktioniert, dann sagen wir, ach, da können sich jetzt die Kommunikatoren mal etwas überlegen. Das ist grundsätzlich falsch, sondern da, also jetzt mal ganz praktisches Beispiel, in jedem Unternehmen gibt es Hierarchien und jede Abteilung oder jedes Team hat einen Teamleiter. So, und da wäre es ganz gut, wenn man da noch diese alte Kaskade, die Informationskaskade, wenn irgendwas passiert, war der Teamleiter vielleicht 5 Leute, von denen er privat Mobiltelefonnummern oder von denen er weiß, wo die wohnen, dass dann jeder Teamleiter, Abteilungsleiter, dass man das so auf diesen Ebenen macht, dann die Leute informiert, statt jetzt zu sagen, oh, Jetzt soll sich der Pressesprecher mal Gedanken machen, wie wir unsere Mitarbeiter erreichen. Also das gehört schon dazu, dass man auch sich darüber mal Gedanken macht, was passiert dann? Wie führst du deine Leute? Also ich beschäftige mich auch sehr gerne mit Führungskommunikation und auch das gehört dazu. Wie führt ein Teamleiter, Abteilungsleiter, ein Geschäftsführer sein Unternehmen, wenn jetzt auf einmal das alles wegfällt, woran man gewöhnt ist? Also E-Mail oder WhatsApp oder dergleichen. Das ist einfach ganz wichtig. Früher funktionierte es ja auch. Ich habe da mal einen Aufsatz drüber geschrieben vor längerer Zeit. Acoustic Leadership. Ich sage immer, Alexander der Große hat 30.000 oder wie viel tausend Leute da jahrelang durch Kleinasien führt, ein riesiges Weltreich aufgebaut. Er hatte keine WhatsApp, er hatte keine E-Mail, er hatte kein Handy. Er hat das alles mit seiner Stimme gemacht. Und wir sind heute nicht in der Lage, vielleicht mal 3 Stunden ein Team zu führen, wenn wir nicht WhatsApp oder so haben. Das muss man sich auch mal Gedanken machen. Wir haben sehr, sehr viel Wissen über Kommunikation die letzten 6.000 oder 7.000 Jahre der Zivilisationsgeschichte angesammelt. Darauf kann man zurückgreifen. Also um deine Frage noch ganz konkret zu antworten, genau das ist gehört zur Krisenkommunikation dazu, dass man nicht sagt, alles müssen die Profikommunikatoren machen, sondern man muss einfach eine Institution auf ein Level heben, dass sie auch kommunikativ in der Lage sind, eine Krise zu bewältigen.
Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich in unserem Krisenmanagement-Vorgehen den Begriff Sachgebiet abgeschafft habe, sondern das Domäne nenne, weil ich finde, das geht ja nur um Perspektiven, die man einbringt und gar nicht so sehr darum, wer es am Ende macht. Also wenn am Ende der IT-Leiter die WhatsApp-Gruppe aufbaut, wo man dann alle datenschutzkonform reinschubst, aber zumindest Bescheid sagen kann, dass die Schicht unten ausfällt, dann ist das auch okay. Wichtig wäre halt vielleicht, dass der Kommunikationsdomänenverantwortliche mal irgendwie eine Eingabe liefert, was denn da reingeschrieben werden darf. Also was kommunizieren wir vielleicht nicht. Das ist ja dann wahrscheinlich wieder ganz klassisches Handwerk eines Kommunikators, zu wissen, was man wann wo sagt und wo man vielleicht auch nichts sagt. Wenn wir jetzt mal so auf deine Erfahrung schauen, was sind denn die Beraterdeutsch, low-hanging fruits eigentlich, die Organisationen, die jetzt vielleicht noch nicht so ein elaboriertes Krisenkommunikationsmanagement haben oder Kommunikationsresilienz noch gar nicht angefangen haben und die sagen, irgendwie will ich damit jetzt mal anfangen. Was wären denn so die nach Pareto die ersten 20%, die man machen kann, um überhaupt da jetzt einen Schritt voranzugehen?
Als erstes sollten sich mal die Verantwortlichen zusammensetzen und Gedanken machen, was für Krisen so ein Unternehmen überhaupt ereilen kann. Ich habe das früher immer so ein bisschen gesagt, setzt euch zusammen, kauft beim Dealer eures Vertrauens das beste Gras, was ihr kriegen könnt, setzt euch zusammen, macht psychedelische Musik an, irgendwelche Kerzen und holt euch dann die Bildzeitungen der letzten 3 Monate und schließt euch ein für einen Tag.
Zum Glück kann man das jetzt sagen, weil es keine Anstiftung zu einer Strafe
ist. Ja, das jetzt kann ich will natürlich keinen auffordern, hier Gras zu nehmen. Nein, ich meine da nur mit, man muss sich einfach mal in einen anderen Zustand versetzen. Raus aus dem Alltag, raus aus seinem Alltagsdenken und mal wirklich in einem Zustand, auch wenn es schwer ist, was kann alles passieren? Und wenn ich die Medien, ich meine ja zum Beispiel mal die Bildzeitung, gut verfolge, dann sieht man ja schon, über was die berichten. Und es kann eine gesamte Bandbreite sein. Und wenn man einfach mal ein Brainstorming macht, was kann so einem Unternehmen passieren? Und dann gemeinschaftlich sagt, das ist jetzt sehr wahrscheinlich, das ist unwahrscheinlich, dann hat man ja schon eine Reihenfolge. Man braucht sich ja nicht, wenn man, 20 mögliche Krisen eruiert und 10 davon sind vielleicht doch relativ unwahrscheinlich und 10 davon sind wahrscheinlich und davon sind wieder 3 sehr wahrscheinlich. Wenn du nach Pareto fragst, dann kümmere ich mich halt erstens mal um diese 3 Krisen. Also mach so eine Szenarienanalyse. Es ist jetzt, also die Experten werden sagen, das ist natürlich keine Szenarienanalyse, aber ich sage, das ist erstmal ein Ansatz. So, dann hat man, okay, für diese 3 Krisen vielleicht die wichtigste, die und die, darauf bereiten wir uns jetzt mal vor. Was könnte das kommunikativ bedeuten? Damit hat man schon mal einen Ansatz. So, und jetzt mal ganz praktisch, wenn wir Medienkommunikation in eine Pressestelle, kann schon mal eine Blanko-Pressemitteilung vorbereiten, wenn das und das passiert. Würde die Pressemitteilung rausgehen. Oder wenn jetzt, die IT nicht mehr funktioniert, dass man sich schon mal so eine Darkside beim anderen, irgendwie einen anderen Account, so einen Notfall-Account hat. Und dann kommuniziert bitte jetzt, wir können jetzt darüber kommunizieren. Das heißt natürlich dann aber auch mal zu gucken, wie sind die Meldeketten, ich benutze jetzt wirklich bewusst mal diesen alten Weg, wie sind die Meldeketten, wenn jetzt sozusagen die interne Kommunikation ausfällt? Wer kommuniziert dann mit wem? Sich einfach vorher mal Gedanken zu machen. Das sind erstmal so die low-hanging fruits. Man kann Krisenkommunikations- oder auch ein Krisenmanagement-Handbuch machen, aber nicht, um sich das in die Ecke zu stellen und sagen, ja, wenn eine Krise ist, gucke ich da rein. Sondern das ist vielleicht ein ganz guter Weg, einfach mal zu gucken, was könnte sein. Also sozusagen die Vorbereitung dazu. Ich glaube, das gilt aber auch fürs Krisenmanagement. Vielleicht sogar ist das Wichtigste, erstmal dafür zu sensibilisieren, dass es zu Krisen kommen kann. Denn meine Erfahrung ist, ja, das passiert uns sowieso nicht oder das passiert nur denen und denen und wir sind ja gut vorbereitet. Vielleicht ist sogar die erste Hürde, das zu nehmen, dass man sagen kann, es kann uns allen passieren. Das wären so die ersten Ansätze. Dann wäre natürlich auch wichtig, wie wir gerade schon drüber gehört, nicht in der Krise Köpfe kennen, vor der Krise Köpfe kennen. Wer sind denn die wichtigen Stakeholder in einer Krise? Beim Krisenmanagement heißt natürlich, man sollte vorher wissen, wer die Polizei ist, Feuerwehr, beim Ransomware-Angriff, dass man auch schon vorher mal weiß, welchen IT-Forensiker kann ich anrufen, wenn wirklich das alles niederliegt, dann kann ich nicht mehr googeln. Und in den guten alten gelben Seiten, da findet man, glaube ich, IT-Forensiker, müsste man lange suchen. Also auch da zu gucken, das gilt natürlich auch für Journalisten, dass sie auch vorher wissen, ich nehme jetzt nochmal den RTL-Hubschrauber, wer ist denn überhaupt zuständig? Denn die Medien sind die Medien sind ganz klar unterteilt. Ich nehme mal das beste Beispiel, wenn ein Unternehmen nie mit der Nachrichtenagentur dpa zu tun hat, weil es einfach so unwichtig ist bisher als Unternehmen, kann es aber sein, dass sich dann auf einmal die dpa interessiert, wenn irgendwie was passiert. Und die dpa hat das Regionalprinzip. Und ich sage mal so, in jedem, alle paar Landkreise oder wir sind ja jetzt hier in Brandenburg. In Brandenburg gibt es eine DPA-Korrespondentin in Frankfurt-Oder und in Cottbus. Für uns wäre die in Cottbus zuständig. Die ist so für Südbrandenburg zuständig. Das sollte ein Pressemann oder eine Pressefrau halt wissen, dass dann die DPA sich dafür interessieren könnte. Und warum dann nicht einfach mal sich vorstellen, so nach dem Motto, also zum Beispiel, hier, ich bin das und das Unternehmen. Ich habe zwar jetzt nichts, aber vielleicht können wir mal einen Kaffee trinken oder so. Ich habe das ja früher selber als Journalist gearbeitet, habe ich sehr oft erlebt. Also das sind solche Dinge, die man durchaus vorbereiten. Das sind die low-hanging fruits. Und dann natürlich weitergehend, was ich schon sagte, wenn ein Unternehmen jetzt so ein BCM ausstellt, einfach mal als Kommunikator sagen, können wir da nicht mitmachen.
Du hast ja die Kooperationsfähigkeit angesprochen. Wenn ich so mitdenke jetzt bei dem, was du sagst, dann ist eigentlich relativ klar, dass ja die Top-Risiken nicht nur für den Kommunikationsverantwortlichen relevant sind, sondern genauso für den, der IT macht, genauso für den, der HR macht, genauso für den, der Prozesse macht, genauso für den, der Finanzen macht. Also im Grunde multipliziert sich ja der Aufwand und wahrscheinlich ist es auch ganz interessant, wenn diese fünf Perspektiven mal in einem Raum sitzen und sich über Krisengedanken machen, weil da reden die wahrscheinlich sonst nicht drüber, sondern nur darüber, dass das Budget für die Kommunikationsabteilung gekürzt wird und der IT gegeben wird oder sowas. Also das ist ja vielleicht auch im Grunde genau der Kniff, dass man einfach so eine multidimensionale oder multikompetente Perspektive da einhält.
Absolut, und genau das meine ich mit Kommunikationsresilienz. Also wenn der IT-Leiter, der Chief Operating Officer immer nur bei der Pressemitteilung oder bei der Kommunikationsabteilung, die machen jetzt Marketing oder geben eine Pressemitteilung raus oder gehen mit den Journalisten frühstücken, dann ist es verkehrt. Die müssen wissen, oh, in der Krise machen die das und das, brauchen die das und das. Die sind mehr. Und das meine ich damit, Kommunikationsresilienz einfach zu erhöhen.
Jetzt würde ich zum Schluss so auf der Zielgeraden nochmal auch die Ursprung des Begriffs Resilienz, der ja aus der Werkstofftechnik kommt, wo man sich so eine Feder vorstellen kann, das wäre ja zurückspringen in den Normalzustand. Im modernen Verständnis sagt man ja, man kann im Grunde aus einer Krise auch in einem anderen Zustand rauskommen, vielleicht sogar in einem besseren. Bei dem Beispiel Optibelt, was ich ja auch in der Anmoderation verwende, Da hat ja die Wirtschaftswoche angefragt. Jetzt kriege ich relativ häufig tatsächlich Angebote von irgendwelchen Agenturen, die sagen, ihr Firmenprofil in der Wirtschaftswoche oder im Handelsblatt oder in der FAZ. Und dann zahlt man da doch ganz rühmliche Summen dafür, dass man da reinkommt. Im Grunde ist ja das habe ich dann so gedacht, als ich das gelesen habe, auch eine Riesenchance für ein Unternehmen. Jetzt fragt da ein Wirtschaftswochenjournalist an, will was wissen und dann antworte ich eben und sage, eigentlich sage ich nichts, weil ich will nichts sagen, aber ist das auch so, dass ich das verwandeln kann und das auch nutzen kann als Chance für mich? Und wenn ja, was wären denn da deine Tipps, wie ich damit umgehe?
Also jetzt hast du mir eine Vorlage gegeben, erstmal was zu beantworten, was du wahrscheinlich nicht oder was du nicht gefragt hast. Also man unterscheidet zwischen Werbung und zwischen Pressearbeit. Für Pressearbeit wird nie etwas bezahlt. Das, was du sagst, dass die großen Medien heute sogenannte Editorials anbieten, also journalistisch aufgemachte Artikel, die aber eigentlich Werbung sind, für die man bezahlt, wo auch eigentlich Anzeige drüber oder Editorial drüber stehen muss, davon kann ich erstmal nur abraten. Ich weiß, da wäre ich jetzt einer ganz großen Industrie damit auf die Füße treten, aber das hat erstmal mit Journalismus nichts zu tun. So, jetzt komme ich zur Beantwortung deiner Frage. Erstmal ist es grundsätzlich gut, wenn sich Journalisten für dich interessieren, egal aus welchem Anlass. Denn Journalisten haben, das sind ja sozusagen die Mittler, sie geben noch eine gewisse Authentizität, auch wenn das mehr und mehr abnimmt. Und wir kennen ja auch so ein bisschen die Vorwürfe an die Medien. Aber wenn ein Journalist über etwas berichtet, dann hat das erstmal einen höheren Glaubwürdigkeitsgrad, als wenn es eine Werbung ist. So. Und egal, wenn ein Journalist ankommt und möchte über dein Unternehmen berichten, auch kritisch, ist das natürlich erstmal eine Chance, denn er schenkt dir etwas. Er schenkt dir Zeilen in seiner Zeitung, er schenkt dir Minuten im Radio, er schenkt dir Sendezeit über dein Unternehmen, wird berichtet, und das sollte man auf jeden Fall wahrnehmen und sollte mit dem Journalisten den nicht irgendwie abweisen. Das kann jedes Unternehmen, also jedes Unternehmen kann selber entscheiden, ob es in der Presse erscheinen möchte oder nicht, aber man sollte das wahrnehmen, denn es ist geschenkte Sendezeit sozusagen. Und das gilt natürlich für Krisen. Klar, der Journalist möchte erstmal die Hintergründe der Krise auf, was passiert ist. Vielleicht so geht er auch schon mit einer Geschichte rein. Aber man hat immer die Möglichkeit, die Geschichte, ich sage jetzt nicht mal umzudrehen, aber seine Perspektive zu bringen. Deshalb sollte man auf jeden Fall mit der Presse reden, und das sollten aber dann Profis machen, die so ein bisschen erfahren sind. Das ist das Handwerkzeug, das muss jeder Pressemann drauf haben. Das ist ganz wichtig. Ich möchte vielleicht dann nochmal auf einen anderen Punkt hängen. Wenn wir nicht mit der Presse sprechen, Informationen fließen immer. Kommunikation findet immer statt. Mein bestes Beispiel ist, da ist ein Unternehmen, da ist ein Vorfall. Weiß ich nicht, was explodiert, Chemie ausgetreten. Da ist ein Unternehmen, da ist Chemie ausgetreten. So, das Unternehmen sagt, wir sagen nichts, wir halten das unter die Decke. Journalisten rufen an. Ist nichts passiert. Oder wir sagen nichts. Nichts passiert wäre ja eine Lüge, das soll man sowieso nicht machen. Ist nichts passiert. Kommt ein Fernsehteam an. Man kann selbst hier Sichtschutzzäune um das ganze Unternehmen und den ganzen Fabrikkomplex machen. Im Notfall ist der RTL-Hubschrauber da. Aber das braucht man gar nicht. Vielleicht ist neben der Fabrik ist ein Feld. Und da flücht gerade Bauer Menke mit seiner Bauernmütze, seinem alten Traktor. Wenn der Pressesprecher oder Geschäftsführer oder irgendjemand nichts sagt, das Fernsehteam fährt ja nicht ohne Bilder zurück, denn der Journalist oder die Journalistin kann ja nicht sagen zu ihrem Chef, ach, da hat niemand was gesagt, ich bin wieder nach Hause gefahren. Nein, die fragen den Bauern. Und der erzählt dann. Ja, da ist ja immer was los, da explodiert ja dauernd was und da kommen immer so Wolken und hier meine Kühe, die sind ja schon ganz grün im Gesicht. Also jetzt mal. Und dann abends, Tagesschau, Nachrichten, wo auch immer, wird nicht der Geschäftsführer gezeigt, der sagen kann, ja, wir hatten hier einen Vorfall, wir untersuchen das jetzt, es gab keine Verletzten oder es gab drei Verletzte, wir sind mit den Familien, also das alles. Nein, da ist auf einmal der Bauer Menke. Und der erzählt dann von den Kühen mit den Grünen wegen der. Was glaubst du, was denn da hängen bleibt? Also immer die Chance ergreifen. Auch wenn es was Negatives ist. Nicht, um sich dann sozusagen positiv darzustellen. Das ist das Gefährlichste, was man machen kann. Wenn was passiert ist, dann nicht auf einmal das, ach ja, ist ja alles, ist ja nichts passiert. Aber ein Geschäftsführer, der sich mit betroffener Miene da in die Kamera saß und sagt, es ist ein Vorfall, wir bedauern es, wir werden aufklären, wir kümmern uns darum, wir machen das und das, das sind jetzt die nächsten Maßnahmen. Das ist immer besser, als wenn man die Kommunikation anderen überlässt. Deshalb auf jeden Fall sollte man kommunizieren.
Im Grunde ist das plakativ für das Beispiel, was ich gewählt habe, weil dieser Artikel eben auch so ein bisschen davon strotzt, dass man dann einfach, dass der Journalist, der da nun mal dran war, einfach andere Informationen genutzt hat und vor allem wahrscheinlich die 3 Sätze lange E-Mail auch vollständig analysiert hat und ganz viel drumherum gepackt hat, weil er eben eine gute Story machen wollte. Und dann dachte ich, es ist eigentlich schade, dass das Unternehmen das nicht genutzt hat, weil ich hätte man ja auch sagen können, kommen Sie doch vorbei und gucken Sie sich mal an, wie das ist, wenn so ein Laden gehackt ist, was weiß ich. Er hat dann auch 3 schöne Fotos gehabt. Und man wäre halt, ich meine, das wissen ja eh alle. Man darf sich ja heute auch bei Ransomware-Angriffen, das ist ja Teil des Spiels, dass man die Opfer veröffentlicht und das kriegt halt relativ schnell die Öffentlichkeit auch mit, dass man betroffen ist. Und wenn man da nichts gesagt hat, dann steht man eigentlich blöd da. Das ist, glaube ich, genau das, was du sagst. Das ist dann der Bauer Menke, ist dann halt der Täter und der veröffentlicht dann die Daten. Genau, vielleicht machen wir nochmal eine Sache, die mir dann immer bei Krisenkommunikation auch so vor Augen ist. Es sind so ganz plakative Seminare, die man ja buchen kann. Da wird dann eine tolle Kamera genommen und ein Mikrofon. Dann übt man so Interviewtechniken. Ist das jetzt das, was der Krisenkommunikator braucht? Oder sind es eigentlich andere Kompetenzen, wo man in Schulungen investieren sollte?
Also ich gehe davon, oder was mein Ansatz ist, worüber wir zu Beginn gesprochen haben, dass man Krisenkommunikation und Krisenmanagement einfach noch mehr verzahnt. Also diese beiden, wie ich es genannt habe, Populationen sollten sich gegenseitig kennen, sollten auch gegenseitig wissen, wie sie arbeiten. Für mich ist es halt wäre es wichtig, dass die dann Krisenkommunikation machen, auch wissen, was denn in ihrem Unternehmen in einer Krise vor sich geht. Gibt es einen Krisenstab? Gibt es ein Krisenteam? Nach welcher Methode arbeiten sie? Wie sind da die Informationsflüsse? Das ist also ganz wichtig. Deshalb versuche ich, wenn ich solche Seminare mache, auch immer Krisenmanagement und Krisenkommunikation zu verzahnen. Ich hatte das auch neulich, da war ich bei einer Institution, die einen Krisenstab haben, da sprach ich mit der Pressesprecherin. Ich sage, ach, dann sind Sie ja der S5 im Krisenstab. Nee, da haben wir jemand anders, weil ich muss dann ja mit der Presse sprechen. Und ich sage, wer sitzt denn da drin? Ja, das ist dann einer aus der und der Abteilung. Ich wollte dann gar nicht weiterfragen, weil es dann irgendwie ins Peinliche abläuft. Ich wollte fragen, ob der denn überhaupt Ahnung von Kommunikation hat. Also ich vermute mal nicht. Also so soll es nicht gehen. Es soll ja dann die Kommunikationsabteilung auch in einem, wenn man klassischen Krisenstab hat, also 5, natürlich ihre Kompetenz, ihre Domänenkompetenz einbringen. So, das ist schon mal ganz wichtig, dass man auch da drin ist und weiß, wie dann die Informationsflüsse sind in einem Unternehmen zur Krise kommt. Deshalb ist das für mich halt ganz wichtig, auch in den Seminaren immer Krisenmanagement zu machen und dass Krisenkommunikation ein Teil der Krisenkommunikation ist. So, dann ist natürlich ganz wichtig, dass die Kommunikatoren ihr Handwerk beherrschen. Bloß da, auch wenn ich dann zwischen Schönwetter Kommunikation und Problem- oder Krisenkommunikation unterscheide, das muss halt jeder Kommunikator eigentlich können, wenn er Posten hat oder eine Position hat, wo er vor die Kamera muss, das muss er nicht nur für die Krise können. Also er soll es auch so können. Deshalb finde ich das sinnvoll, das auszubilden, aber nicht im Rahmen der Krisenkommunikation, sondern im Rahmen der ganz normalen Ausbildung, der handwerklichen Ausbildung. Das gehört zum Handwerkzeug. Deshalb finde ich es immer etwas, ein bisschen scheinheilig, wenn man ein Krisenkommunikationsseminar anbietet und dann eigentlich normales Handwerkliches anbietet. Da sollte man sich doch in einem Krisenkommunikationsseminar eher auf Krisenmanagement und das, was ganz typisch ist für die Krisenkommunikation. Das andere muss man beherrschen. Und ich bin auch der Meinung, dass Geschäftsführer oder Führungskräfte auch den Umgang mit der Presse und Umgang vor der Kamera lernen müssen. Denn das meine ich, wir sind heute in einer Kommunikationsgesellschaft. Das gehört heute schon zum Job dazu und nicht nur in der Krise. Aber da bin ich ganz vielleicht ganz spezifisch. Ich weiß, die meisten Krisenkommunikationsseminare bieten also so etwas an. Das sind natürlich dann auch die low-hanging fruits. Und wenn da einer kommt mit der Kamera und der Geschäftsführer, da kann man natürlich auch so ein bisschen auftrumpfen. Aber für mich ist das normales Handwerkszeug von Kommunikatoren und auch von Führungskräften.
Du hast jetzt low-hanging fruits gesagt. Ich hätte jetzt gesagt, das wirkt natürlich bombastischer als 2 Tage Seminarraum, wo man über Stakeholder-Analysen und Risikoanalysen spricht.
Ja, so kann man es auch, so kann man es auch sehen. Und es ist vielleicht auch etwas einfacher. Also ich sag mal jetzt als Seminaranbieter, wenn ich 2 Tage Seminar Kameratraining mache, kann ich vielleicht mehr Geld verlangen und ist für mich einfacher, als wenn ich jetzt wirklich knallhart über Krisenmanagement und Krisenkommunikation rede. Weil da muss man erstmal vieles verstehen.
Jetzt auch dann sozusagen, vielleicht bevor wir dann zur Abschlussfrage kommen, wie schlimm ist denn das, wenn der Geschäftsführer jetzt kein Kameratraining gemacht hat und sagen wir mal, man merkt, dass er das erste Mal jetzt von einer RTL-Kamera spricht? Ist das eigentlich dramatisch für die Krisenkommunikation?
Nein. Also wichtig ist immer, dass er authentisch rüberkommt. Das ist jetzt meine persönliche Anschauung. Da gibt es wahrscheinlich Kommunikatoren, die sagen, ah, geht gar nicht. Wenn einer in einer so einer Situation rüberkommt und da ist jetzt was passiert und da gab es vielleicht noch Verletzte und er steht da und man merkt ihm an, dass er so ein bisschen auch durcheinander ist und aber jetzt wirklich authentisch sagt, naja, ich weiß jetzt nicht genau, was mit meinen Leuten ist. Alleine schon meine Leute zwar. Wir sind jetzt im Krankenhaus. Aber wir haben Leute im Krankenhaus, die dann sofort Informationen geben. Und ich fahre dann hin, ich möchte das auch wissen und wir tun jetzt alles. Das kommt authentisch rüber. Was ganz wichtig ist, was ich noch im Zusammenhang mit deiner Frage sagen möchte, ist, es ist aber in solchen Situationen wichtig, wenn es Tote oder Verletzte oder irgendwas gab, dass dann wirklich der Geschäftsführer. Also das muss dann ein Kommunikator wissen, wann er wen vor die Kamera schickt. Und es gibt Situationen, wo wirklich dann der Höchste muss, wo auch der Pressesprecher nicht vertreten kann. Das ist aber dann gefühlt. Es gibt auch Situationen, wo man den Geschäftsführer nicht vorstellt, weil man sozusagen auch noch eine Eskalationsinstanz braucht. Aber auch das ist normales Handwerkszeug. Ich sag mal, ein Pressesprecher hat immer mehrere Listen im Kopf. Die eine Liste ist im Kopf Leute, die er vor die Kamera lassen muss. Ich sag mal das Beispiel, ich als Pressesprecher der Stadt Frankfurt oder ich wusste natürlich, meinen Oberbürgermeister, den muss ich immer vor die Presse lassen. Den kann ich auch vor die Presse lassen. Das heißt, das hat jeder, die Leute, die er aus der Position heraus vor eine Kamera gehen muss. Da kann ich aber auch dafür sorgen, wenn die es vielleicht nicht können, dass ich vorher dem auf dem Kameratraining trainiere. Dann habe ich eine zweite Liste. Das sind Leute, die ich eigentlich, wo ich verhindern muss, dass die vor die Kamera, weil die nicht kameratauglich sind, weil die irgendeinen Blödsinn erzählen, weil die das auch nicht reinkriegen oder sich auch nicht belehren lassen und wo du nur denkst, da stehst und ach, der darf doch nicht vor die Kamera. Da muss ich immer etwas geschickt sein. Und das Wichtigste ist aber eine Liste mit Leuten, die ich vor die Kamera schicken kann, die vielleicht gar nicht die Position haben. Sagen wir es mal so, in einer Situation, wo es einen technischen Vorfall gab, muss vielleicht nicht der Geschäftsführer, der kein Techniker ist, der weiß nicht, BWL studiert hat. Aber vielleicht habe ich einen jungen Ingenieur oder eine junge Ingenieurin, die in der Lage ist, authentisch das rüberzubringen. Die auch noch, die oder der auch noch gut rüberkommt, die ich vielleicht ein bisschen vorher gebrieft habe. Also jemand, der authentisch rüberkommt, es muss nicht immer die höchste Person sein. Ich sage ja mal, ich habe bei Carl Zeiss für ein Unternehmen gearbeitet, wir hatten eine sehr, sehr starke Forschungsabteilung, wir hatten einen sehr, sehr guten Forschungsleiter. Da hatte ich immer einen Kittel. Carl Zeiss Forschung. Mit 15 Kugelschreibern. Der Mann kam authentisch rüber. Ich hatte auch eine Liste mit Technikern oder so, die ich immer an Journalisten, die konnten alles möglich erkennen. Das kommt authentisch rüber. Das ist aber Handwerkszeug und das gilt auch für die Krise. Ich muss jemanden in der Krise haben, wenn irgendein technischer Vorfall war, der das auch erklären kann oder so erklären kann, dass der Journalist das versteht, der vielleicht noch nie davon etwas gehört hat. Das ist Handwerkszeug. Die Listen muss ich haben. Dann bin ich gut.
Dann jetzt letzte Frage, die ich ja eigentlich jedem Gast stelle. Welche 3 ganz konkreten Tipps hast du, wenn ich das jetzt gehört habe und sag, okay, ich habe es jetzt nach der 3. Folge Krisenkommunikation verstanden, wir müssen da was tun. Was sind so die drei ganz konkreten Tipps, die man mitnimmt aus dem Interview und dann am besten nächste Woche umsetzt?
Oh, mit konkreten Tipps wird es jetzt schwierig. Ich möchte doch ein bisschen auf die Metaebene. Das Erste ist, man muss sich bewusst sein. Also jedes Unternehmen, also alle Führungskräfte im Unternehmen müssen sich bewusst sein, dass Krisen kommen können. Es gab früher den Satz, vielleicht interessierst du dich nicht für den Krieg, aber der Krieg interessiert sich für dich. Das gilt für mich bei Krisen. Vielleicht interessierst du dich nicht für die Krisen und sagst, oh, da wird schon nichts kommen. Aber die Krisen interessieren sich für dich. Sie kommen. Und darauf sollte man vorbereitet sein. Man kann keine Krise planen. Man kann Krisenkommunikation und kann Krisenmanagement nicht planen. Man kann vorbereitet sein. Das ist sozusagen diese Mindset-Ebene. Das Zweite ist, was wichtig ist, denkt Krisenkommunikation und Krisenmanagement strategisch. Lasst die Krisenkommunikatoren überall dabei sein. Auch von mir aus beim BCM, auch beim Risikomanagement. Lass sie ihre Kompetenzen einbringen. Und dann sollte man sie auch ausbilden. Seminare machen. Habe ich gesagt, nicht nur Krisenkommunikation. Das heißt, sie müssen auch verstehen, wie Krisenmanagement funktioniert. Und dann das Dritte, was ich immer wieder sage, üben, üben, üben. Denn ich bin besser auf eine Kommunikations- und auch jede Krise vorbereitet, wenn ich vorher Krisenmanagement und Krisenkommunikation geübt habe.
Vielen Dank, Christian. Vielleicht hören wir uns das nächste Mal wieder, wenn es einen konkreten Vorfall gibt, wo wir mal eine Analyse machen oder so. Danke erstmal für heute.
Sehr gerne.
Soweit mein Gespräch mit Christian Hirsch. Ja, obwohl Christian und ich uns ganz oft über diese Themen unterhalten, waren da doch auch für mich nochmal ein paar ganz neue Punkte drin. Einiges war mir sicherlich bewusst. Aber so für mich der wichtigste und eindringlichste Punkt ist eben die Notwendigkeit, Krisenkommunikation und Krisenmanagement ganzheitlich zu denken und diese Themen eben nicht so voneinander zu isolieren und vor allem zu glauben, dass alles, wo Kommunikation draufsteht, am Ende dann der Kommunikator macht im Krisenmanagement, sondern das ist eben eine Gemeinschaftsaufgabe. Und ich glaube, der interdisziplinäre Ansatz, hier mit unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema Krise zu schauen, hilft eben auch bei der Vorplanung. Und was ich auch gelernt habe, ist, man kann eben von den Kommunikatoren viel lernen. Wenn die ihr Handwerkszeug beherrschen, dann hat man da wahrscheinlich auch relativ schnell Lösungen für Probleme aufgebaut. Diese These von Christian kommt ja auch so ein bisschen aus einer Beobachtung, dass das eigentlich zwei völlig isolierte Welten sind. Wir zum einen eben die Szene der Krisenmanager haben, zum anderen eben die Kommunikatoren. Und ich denke mit meiner Erfahrung zum Thema Krisenmanagement, dass es eben nicht nur aus einer rein fachlichen oder methodischen Perspektive wichtig ist, die beiden Welten abzugleichen, sondern eben auch ein gemeinsames Verständnis zum Beispiel für Krise zu erwecken, um hier als Unternehmen gemeinschaftlich vorzugehen. Und eine Idee, die mir eben auch in dem Gespräch kam, ist sozusagen einfach auch in der Business Impact Analyse, die man in seinem BCM macht, mal zu evaluieren, wann habe ich denn eigentlich Kommunikationsbedürfnisse? Wann fängt das denn an, dass ich mich mit Stakeholdern auseinandersetzen und unterhalten muss? Und das ist in einem Krankenhaus wahrscheinlich ganz anders als bei einer Organisation, die, weiß ich nicht, Gummi herstellt. Insofern kann man da dann auch schon mal für seine Alarmierungs- und Eskalationspläne sich Gedanken machen, wann muss denn eigentlich die Kommunikation der Kommunikator einbezogen werden. Der dritte Punkt ist, glaube ich, relativ offenkundig, wenn man auf Krisenkommunikation schaut. Wir haben eben durch Social Media nochmal eine neue Komplexität gewonnen. Im Grunde ist das ja auch eine Art journalistisches Format vielleicht, was wir hier machen mit Krisenhacks. Und man hat eben noch ganz viele andere Stakeholder, die in der Krise relevant werden. Und Christian hat ja das dann auch als Stakeholder-Verschiebung bezeichnet. In der Krise verschieben sich die Stakeholder weg von der Fach- und regulären Kommunikation hin zu anderen Kommunikationspartnern. Und ich denke, das ist schon ein bedeutender Punkt, sich vorher Gedanken zu machen, wer könnten denn meine relevanten Stakeholder sein. Und wenn man sich so Cyberangriffe anschaut, dann ist es eben doch so, dass auch relativ schnell überregionale Presse, aber vielleicht auch überregionale Blogger, überregionale Influencer, wenn man den Begriff nutzen will, auch im professionellen Kontext auf LinkedIn und Co. auf Vorfälle aufmerksam werden. Und es wäre doch vielleicht ganz gut, wenn man als Organisation erreichbar ist für diese Personen eben auch dann, wenn die eigentliche Webseite nicht funktioniert. Das ist dann vielleicht eine taktische Maßnahme, aber hilft sicherlich, die Kommunikation hier in der Hand zu behalten. Ja, dann hat Christian noch von der Bedeutung von Resilienz auch im Kontext der Krisenkommunikation gesprochen und hat hier so diese strategische Kommunikationsresilienz dargestellt, wo es eben nicht nur um die taktischen Maßnahmen im Sinne von Dark Side und solchen Themen geht, sondern eben auch strategische Komponenten einzubinden, die Vernetzung der Personen innerhalb und eben damit auch einen Beitrag zur organisationalen und Krisenresilienz einer Organisation zu leisten. Und da sieht man wieder, Krisenresilienz ist eben am Ende des Tages auch eine Gemeinschaftsaufgabe. Das ist nichts, was die IT macht. Das ist auch nichts, was irgendwie der Informationssicherheitsbeauftragte oder der Qualitätsmanager oder der Nachhaltigkeitsmanager macht, sondern es ist eben was, wo alle Organisationsbestandteile wie kleine Zahnräder ineinander greifen müssen, um Resilienz zu erzeugen. Und zu guter Letzt, das ist was, was sich, glaube ich, durch fast jede Folge zieht. Üben, üben, üben ist das Credo, auch in der Krisenkommunikation. Wer nicht übt, der kann es nicht können. Und üben bedeutet eben nicht nur Pläne zu schreiben, sondern die Pläne anwenden zu können. Vielleicht auch mal tatsächlich eine Krisenkommunikation zu üben, zu überlegen, wie reagiere ich auf einen Social-Media-Post, auf eine Presseanfrage, vielleicht auch auf was ganz Wirres, um nicht nur die strategische Kompetenz zu trainieren, sondern auch ganz klassisch das Handwerkszeug in so einer Situation. Und wir haben eben auch über Ausbildung gesprochen, das würde ich in dem Kontext nochmal einfließen lassen, dass es eben nicht nur darum geht, Krisenkommunikationshandwerkzeug zu lernen, also die ganz plakative Übung mit dem Mikrofon und der Kamera, die sicherlich auch wichtig ist, aber das ist eben nichts, was Krisenkommunikationsspezifisches ist, sondern eine allgemeine Kommunikationskompetenz, die Geschäftsführer, Kommunikatoren oder wer auch immer braucht, sondern vor allem auch das Verständnis für Krisenmanagement innerhalb der Kommunikations- und Krisenkommunikationsszene zu wecken. Da kann ich nur zu einladen, sich mit den Themen zu beschäftigen. Und ich glaube, zumindest für mich war die Argumentation von Christian hier sehr überzeugend. Ja, das war's für diese Woche. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin freue ich mich über Empfehlungen, Anregungen, Hinweise und Feedback. Wie immer unter redaktion@krisenhex.de, redaktion@krisenhex.de, Krisenhack ein Wort und ohne Ä, ne, wie das Hack. Oder über LinkedIn, dort heiße ich, wie ich heiße, Rico Kerstan, da kann man mir eine private Nachricht schicken. Und in der Regel nehmen wir Themenvorschläge auch in unseren Redaktionsplan auf. Also, ich danke und wünsche auf Wiederhören.